weil da sich auch zugleich ein Element anmeldet, das bis jetzt hier noch nicht besprochen ist, das aber in der Folgezeit von Relevanz wird, nämlich das Aufkommen des Tierlohns. Meine Damen und Herren, wir hatten uns in der letzten Stunde darüber zu verständigen versucht, welcher Umbruch stattgefunden hat in der Philosophie Kants aus der Phase der kosmologischen Metaphysik in ein Denken, das entscheidend geprägt ist durch seine fundamentale Orientierung an dem Selbstverständnis des Menschen als eines moralischen Wesens, wenn darunter verstanden wird, dass der Mensch dasjenige Wesen sei, welches nicht durch eine vorgegebene Wesenhaftigkeit in seiner Bestimmung definiert ist, sondern für seine Bestimmung selbst verantwortlich ist, also durch die Tat sein Sein zu entscheiden und zu bestimmen hat. Dieser eine Umbruch, der hier stattgefunden hat und der nicht zu Unrecht von Kant selbst angeschätzt worden ist, als eine kopernikanische Wende, in der nicht mehr der umgebende Kosmos dem Menschen die Gesetzmäßigkeit seines Seins vorzeichnet, sondern der zufolge und nach der der Mensch es ist, der der Natur die Gesetzmäßigkeit, die er zu begreifen in der Lage ist, vorhält und gewissermaßen die Natur daraufhin befragt, ob sie in der Lage ist, sich in diese Bahn der gesetzlichen Vorschriften menschlichen Geistes einzufinden oder nicht. Wenn nicht, dann wird sie ausgeschieden als das Chaos, das den Menschen nichts angeht, sofern er ein rationales Wesen ist. Mit dem Umbruch bei Kant verbindet sich nun auch auf dem Gebiet der praktischen Vernunft in kantischer Terminologie gerät, das heißt für die Beziehung von Religion und Moral und auch die Bestimmung der Religion selbst, weitere Wandlungen, die in das letzte Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts fallen und von einer tiefreichenden Wirksamkeit und Bedeutung geworden sind, sodass hier etwas näher hin Blick zu nehmen, sich fraglos lohnt, wenn die Orientierung gewählt wird an vielleicht drei maßgeblichen Gestalten, ich nannte sie in der letzten Stunde schon, eine Orientierung also, die hinblickt auf Kant einerseits, auf Fichte zum anderen und schließlich auf Schleiermacher. Die Werke, in denen sich diese weiterreichende und die kantische Revolution fortsetzende Wandlung abzeichnen. Die Werke sind der zeitlichen Reihenfolge nach die Schriften erstens von Fichte, der Versuch einer Kritik aller Offenbarung von 1792, eine Schrift, die damals versehentlich jedenfalls in der Mehrzahl der ausgelieferten Exemplare das Titelblatt und die Vorrede nicht enthielt, sodass sie also anonym auf den Markt kam und demzufolge wurde sie in der ersten Zeit zugeschrieben, bis sich schließlich herausstellte, dass nicht Kant, sondern ein Schüler, ein ihm sehr treuer und folgsamer Schüler, der Autor gewesen ist. Ein Jahr danach veröffentlichte Kant selbst seine Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 1793. Es handelt sich dabei um vier Stücke, die von ihm ursprünglich vorgesehen waren als Zeitschriftenaufsätze, die aber dann wegen der strengen Zensurbestimmungen, die in Preußen eingeführt worden waren, nachdem Wöllner, Kultusminister, ehemaliger Pastor, später Rosenkreuzler, nachdem Wöllner Kultusminister geworden war, war dieses strenge Zensuredikt erlassen worden und das bedeutet, dass solche freigeistigen Aufsätze in Zeitschriften nicht mehr erscheinen konnten. Der dritte Komplex würde die Schriften umfassen, die im Zusammenhang mit dem sogenannten Atheismusstreit um Fichte erschienen sind, in den Jahren 1798 und 99. Es handelt sich dabei in erster Linie um Aufsätze, die im Philosophischen Journal erschienen, einer philosophischen Fachzeitschrift, die Fichte und sein Kollege Niethammer in Jena herausgaben. Dabei waren im Jahre 1798 von Fichte selbst und von einem Schüler von ihm, Vorwerk, zwei Aufsätze veröffentlicht worden, die Anstoß erregten in Kreisen einer orthodoxen und erwecklichen Frömmigkeit und Anlass gaben zur Veröffentlichung eines anonymen Pamphlets, das Schreiben eines um seinen in Jena studierenden Sohn besorgten Vaters. Und diese Schrift klagte an, die Aufsätze von Vorwerk und Fichte und des Atheismus, was dann gewisse Regierungsmaßnahmen gegen den unbotmäßigen Fichte aus Weimar veranlasst hat. Und die letzte Schrift, die hier im Zusammenhang als Dokument zu nennen wäre, ist die ebenfalls anonym erschienene Schrift über die Religion, Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Diese Schrift erschien 1799, zunächst anonym, aber sehr bald sprach sich herum und es war allgemein bekannt, dass der junge Prediger an der Charité in Berlin, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, der Autor, der Freund Schlegels, der Autor dieser Schrift gewesen ist. In den genannten Schriften, meine ich, lässt sich sehr deutlich eine ungeheure Verwandlung in dem Begriff und in der Idee von Religion feststellen und deutlich machen. Und zwar bezieht sich die Wandlung, die hier stattgefunden hat, auf im Wesentlichen drei Momente und drei Aspekte. Der erste Aspekt wäre das Problem des Zusammenhangs und Verhältnisses von Religion und Offenbarung. Das zweite Moment, auf das sich diese Wandlung bezieht, ist das Verhältnis von Moral und Religion. Und das dritte, so könnte man sagen, das Verhältnis von Religion und Theologie. Wobei Theologie in dem engen Sinne verstanden werden sollte als Erkenntnis, adäquate, sei es praktische, sei es spekulative, Erkenntnis Gottes selbst. Bildet Theologie in diesem Sinne als Gotteserkenntnis ein wesentliches Moment in der Religion und kann Religion auf die Erkenntnis des Wesens Gottes und seiner Existenz nicht verzichten, wenn sie sein will, was sie zu sein beansprucht? Oder ist diese Gotteserkenntnis eine das Wesen von Religion gar nicht tangierende Größe? Der erste Problembereich war von Kant bereits angesprochen worden, das Problem Religion und Offenbarung, und Kant hatte da die klare Position vertreten, dass die Religion ihrem Wesen nach, wenn es sich wirklich um wahre Religion handelt, keineswegs mit Offenbarung selber notwendigerweise identisch ist, sondern zur Verhältnisbestimmung, meint er, ließen sich durchaus vier Standpunkte rein systematisch definieren, die auch tatsächlich in dem historischen Auftreten von theologischen Theorien bezogen worden sind, nämlich zum ersten der Standpunkt eines Rationalismus im Allgemeinen, der besagt, dass für die wahre Religion nichts anderes notwendig sei als die natürliche Religion, die aus rein moralischen Vernunftgründen entspringt. Von diesem allgemeinen Rationalismus wäre noch einmal zu unterscheiden, meint er, als eine zweite Stufe, die Stufe des radikalen Rationalismus oder des Naturalismus. Und auf dieser Position wird mit der Notwendigkeit der natürlichen Religion verbunden die These von der Unmöglichkeit einer auf Offenbarung, auf geschichtliche Offenbarung gegründeten Religion. Gegenüber diesem dogmatischen Standpunkt des Rationalismus ist eine dritte Position die des reinen Rationalismus, wie Kant sagt, ein kritischer Rationalismus in dem Sinne nämlich, dass auf diesem Standpunkt die menschliche Vernunft sich des dogmatischen Urteils über die Unmöglichkeit von Offenbarung entschlägt und diese Frage offen lässt als eine von der Vernunft nicht zu beantwortende Frage. Auf der Stufe des reinen Rationalismus wird nichts mehr geleistet als die Darlegung der Unumgänglichkeit von Religion aus den Gründen der Moralität selber. Ob darüber hinaus noch eine Offenbarungsreligion möglich oder notwendig sei, ist eine Frage, die, so man kann, der reine Rationalismus nicht zu entscheiden in der Lage ist. Und die vierte Position schließlich ist die des Supernaturalismus. Und diese Position besagt, dass die Offenbarungsreligion, der Glaube an eine bestimmte Offenbarung, nicht nur für den Menschen möglich, sondern für das Heil des Menschen schlechterdings notwendig sei, dass also die natürliche oder die vernünftige Religion für sich selbst keineswegs suffizient sei, sondern der Ergänzung, der Überbietung, der Komplettierung, Perfektionierung durch eine Offenbarung bedürfe. Bei näherem Zusehen, meint Kant, reduziert sich diese Vierergruppe auf einen deutlichen, klaren Zwei-Fronten-Konflikt, nämlich auf der einen Seite die Position des sogenannten Supernaturalismus, der mit allem Nachdruck und darin folgend der Tradition der Kirche und der Theologie auf die Unerlässlichkeit der Offenbarungswahrheit für die Religion dringt. Und diesem theologischen Dogmatismus steht gegenüber der reine philosophische Rationalismus, der lediglich die aus Moral hervorgegangene Religion als eine für den Menschen als moralisches Wesen unumgängliche Konsequenz dartut und sich des Urteils also über Offenbarung als Möglichkeit oder Notwendigkeit entschlägt. An diesem Punkt nun hat Fichte einen nicht unwesentlichen Fortschritt über Kant hinaus erbracht in seiner Schrift Versuch einer Kritik aller Offenbarung. Denn er unternimmt es hier, den Begriff der Offenbarung selber noch einmal in die philosophische Fragestellung so einzubeziehen, dass die Möglichkeit erkennbar wird, aus reinen Vernunftbestimmungen den Begriff von Offenbarung zu profilieren und seine Möglichkeit zu demonstrieren. Unter Offenbarung will Fichte verstehen, im Anschluss an die Religionsdefinition Kants, eine sinnliche, in der Welt der äußeren Erscheinungen sich darstellende Wirklichkeit, die ihren Sinn darin hat, dass Gott sich in dieser Erscheinung als moralischer Gesetzgeber der Menschheit ankündigt. Offenbarung, ein Ereignis in der Sinnenwelt, in dem Gott sich selbst als Gesetzgeber der vernünftigen Moralität dem Menschen zu verstehen gibt. Das ist die allgemeinste Umschreibung von Offenbarung. Und nun bemüht sich Fichte, den Satz gewissermaßen zu analysieren. Etwas ist eine oder die Offenbarung. Es muss jetzt gewissermaßen darum gehen, das Prädikat in diesem Urteil als ein vernünftiges Prädikat darzutun. Und demzufolge beschäftigt er sich in den ersten 11 Paragraphen dieser Schrift damit, bestimmte allgemeine rationale Kriterien des Begriffs von Offenbarung darzulegen und darzutun, um zu zeigen, dass der Begriff von Offenbarung, wenn er für sich genommen und auf seine Ursprünge und seine Bedeutung hin analysiert wird, dass dieser Begriff ein reiner Vernunftbegriff, ein Begriff a priori ist. Und das Besondere des Urteils, um dessen Prüfung es hier geht, ist dies, dass ein Phänomen oder ein Gegenstand, der ein Gegenstand a posteriori ist, ein Prädikat erhalten soll, welches ein Begriff a priori ist. Ein bestimmtes historisches Ereignis ist Offenbarung, das heißt ein Phänomenon ist eine solche Größe, die bestimmt ist gemäß einem a priori zu konstruierenden Begriff. Fichte entwickelt nun diese Kriterien gemäß der Kategorientafel von Kant. Auf die Einzelheiten hier einzugehen, würde zu weit führen. Das Wesentliche und die Pointe bei seiner Argumentation ist dies, dass auch wenn das System der Kategorien, der Kriterien von Offenbarung, das heißt das System all derjenigen Bestimmungen, die in dem Begriff von Offenbarung mitgedacht werden müssen, wenn dieser Begriff von einer Erscheinung prädiziert wird, dass dieses System bestenfalls dazu führt, dass man ein Urteil bilden kann von der Art, etwas, ein X, ein historisches Ereignis, kann eine Offenbarung sein. Mehr ist zunächst einmal durch Analyse des a priorischen Begriffs von Offenbarung nicht zu eruieren als dies, dass die inneren Bestimmungen dieses Begriffes verstanden werden können als diejenigen Bedingungen, unter denen der Begriff von Offenbarung von einem historischen Phänomen ausgesagt werden darf, ausgesagt werden kann. Es besteht aber ein fundamentaler Unterschied zwischen diesem Resultat der Analyse, welches in einem problematischen Urteil besteht, X kann eine Offenbarung sein, zu demjenigen Urteil, das tatsächlich in einer Offenbarungsreligion gefällt wird, wo es nicht heißt, X kann eine Offenbarung sein, sondern wo assertorisch behauptet wird, X ist eine Offenbarung. Von einem bestimmten Phänomen jetzt mit Bestimmtheit ausgesagt, es sei und nicht nur es könne sein. Und diesen Übergang verlagert nun Fichte ganz und gar in die Subjektivität des praktischen Subjekts, in die Bestimmtheit, wie er sagt, unseres niederen Begehrungsvermögens. Dass aus dem Urteil etwas kann Offenbarung sein, das Urteil wird etwas ist Offenbarung, dies hat seine Wurzel in nichts anderem als in dem herzlichen Wunsch des praktischen Willens und Subjektes, dass Gott sich selbst zur Unterstützung meiner moralischen Bedürftigkeit darstelle als moralischer Gesetzgeber, dessen Wille mit Unbedingtheit gilt. Nur dieser fromme Herzenswunsch ist die Basis für die Verwandlung eines problematischen Urteils in ein assertorisches. Es gibt keinerlei objektive Bestimmtheit für die Rechtmäßigkeit dieses Satzes. Was Fichte damit gelungen ist, ist nicht mehr und nicht weniger als die Problematisierung der Unterscheidung von natürlicher und geoffenbarter Religion. Wenn es der Philosophie wirklich gelingt, den Begriff der Offenbarung so weit zu deduzieren und auch noch die Realitätsmodalität dieses Begriffs in diese Subjektivität zu verankern und als darin begründet nachzuweisen, dann ist eine Situation erreicht, in der die Frage auftaucht, ob eigentlich diese Doppelheit von natürlicher und geoffenbarter Religion noch weiterhin zum Instrumentarium der kritischen Philosophie hinzugehören muss oder ob nicht unter Umständen die Philosophie sogar darauf verzichten kann, mit der Hypothese einer natürlichen Religion zu operieren und sich ganz und gar ohne ihr kritisches Geschäft gegenüber der Religion preiszugeben, sich zu konzentrieren auf die geoffenbarten Religionen innerhalb der Geschichte der Menschheit. Bei Fichte taucht hier erstmals, wenn ich so sagen darf, die Möglichkeit einer Religionstheorie auf, in der nicht mehr das Fundament für den Religionsbegriff gelegt ist, in so etwas wie natürliche Religion, sondern in der die Religion ihrer Wahrheit und Wirklichkeit nach ganz und gar in ihre historische Erscheinung als Offenbarungsreligion gelegt ist. Diese letztere Position ist eine Position, die Fichte selbst nicht mehr vollzogen hat, auch nicht in seinen Schriften während des Atheismusstreites, die aber kein anderer als Schleiermacher mit seiner Erstlingsschrift von 1799 vollzogen hat. Was bei Fichte nur erst als Möglichkeit sich abgezeichnet hat, ist bei Schleiermacher definitive Position geworden. Für Kant galt, natürliche Religion ist Basis und inneres Kriterium von Religion überhaupt, mithin auch von aller Offenbarungsreligion. Die a priorische Konstruktion des Begriffs der Offenbarung versetzt die Theorie von Fichte in die Schwebe, dass er zwar de facto ebenfalls mit natürlicher Religion rechnet, aber die Möglichkeit hat, Offenbarungsreligion als einen vernünftigen Begriff zu denken und damit Verzicht leisten zu können auf die abstrakte Handhabung der natürlichen Religion als eines unbedingten Kriteriums für historische Religion im Allgemeinen. Und Schleiermacher schließlich war es, der aus dieser Schwebelage eine neue Eindeutigkeit in dem Sinne hergestellt hat, dass er die natürliche Religion als eine reine Verstandeserfindung der Aufklärungsphilosophie verworfen hat, als eine Irrealität, die nicht gilt, und die Wirklichkeit und die Wahrheit der Religion ganz und gar auf historisch positive Religionen, die auf Offenbarung gründen und beruhen, zusammengezogen und konzentriert hat. Mit Schleiermacher ist der Traum von einer natürlichen Religion aus Moralität und Vernunft geschwunden, vergangen, und das Feld wird behauptet von der Idee der historisch positiven Religion, die bestimmten geschichtlich eindeutig datierbaren Offenbarungsereignissen entspringen. Im engsten Zusammenhang mit dieser Verlagerung, mit diesem Umbruch, im engsten Zusammenhang damit steht die Neuorientierung in der Frage des Zusammenhangs von Moral und Religion. Für Kant sahen wir, dass eine essentielle Einheit und Selbigkeit behauptet ist zwischen Moral und Religion. Kant kann die These eben aufstellen, dass Religion nichts anderes sei als der Inbegriff aller unserer Pflichten, sofern diese Pflichten verstanden werden als göttliche Gebote, sodass in der Religion zu den allgemeinen moralischen Prinzipien und Vorschriften für den Menschen lediglich der Gedanke hinzutritt, dass der Ursprung dieser Gebote Gott selbst sei, dass Gott das gebietende Gesetz unserer moralischen Pflichten sei. Damit wird lediglich eine formale Wandlung bezeichnet zwischen Moral und Religion, nicht aber eine inhaltliche Veränderung oder eine inhaltliche Novität innerhalb des Begriffs von Religion. An diesem Standpunkt hat auch Fichte noch unzweideutig festgehalten. Auch für ihn gilt, diese wesenhafte Selbigkeit von Moral und Religion. Und Religion kann nur auch nach Fichtes Verständnis gedacht werden und entwickelt werden in der Ausformung und in der Ausformulierung aller Implikationen, die im Begriff und im Gedanken der wirksamen Moral enthalten sind. Dabei sind sich Fichte und Kant auch in der Negation einig, dass nämlich Religion, indem sie ihrem Wesen nach als zur Moral gehörig dargestellt wird, unter allen Umständen dem Urteilsbereich der Metaphysik und der Wissenschaft entzogen ist. Es gilt die absolute Ungleichung, Religion ist nicht Metaphysik. Religion ist nicht Wissen, Religion ist nicht Erkenntnis. gilt die absolute Ungleichung. Religion ist nicht Metaphysik. Religion ist nicht Wissen. Religion ist nicht Erkenntnis, sondern Religion ist Praxis. Religion ist Moral und ihre Betätigung. Der Anspruch des Unbedingten und die Realisierung dieses Unbedingten inmitten dieser Welt. In diesem Punkt der Ungleichung nun, Religion ist nicht Metaphysik, in diesem Punkt hat man auch über Fichte hinaus festgehalten, an diesem Punkt hat auch Schleiermacher keinen Zweifel aufkommen lassen. Auch für ihn ist in der Schrift von 1799 eine ausgemachte Sache, dass die Religion nichts mit Metaphysik, nichts mit Wissenschaft zu tun habe und Erkenntnis. Aber die Gleichung von Moral und Religion ist für Schleiermacher im höchsten Maße bereits dubios geworden. Wo Kant und Fichte noch einig waren, tritt Schleiermacher in einen eindeutigen Widerspruch und Gegensatz, indem er erklärt, dass die Gleichung von Religion und Moral unweigerlich zu einer Perversion der Frömmigkeit führen müsse, indem nämlich die Religiosität, die Frömmigkeit in den Dienst von fremden Zwecken gestellt werden. Religion aber ist eine Wirklichkeit sui generis, die nicht unter der Bedingung von Zwecken, die außer ihr liegen, gedacht und verstanden werden kann. Religion ist sich selbst genug und ist keineswegs ein Vehikel für etwas anderes. Es macht geradezu den Adel der Religion aus, dass sie nicht in fremdem Dienst steht, sondern dass sie eine gewisse, wenn ich so sagen darf, Reichs- und Seinsunmittelbarkeit gegenüber allen übrigen Manifestationen menschlichen Seins und Tuns hat. Religion ist da und ihre Existenz ist in sich selbst gegründet und fundiert. So wie die Metaphysik und Wissenschaft auf Denken und Verstand gegründet ist und so wie Moral auf das Wollen und Tun des Menschen gegründet ist, so basiert Religion auf dem eigenen Stamm menschlichen Vermögens, der da heißt Anschauung und Gefühl. Religion ist nicht die Befolgung eines allgemeinen Gesetzes, sondern Religion ist die Anschauung des Universums und zwar eine Anschauung, die begleitet ist von dem Gefühl der Dankbarkeit, der Ehrfurcht und der Abhängigkeit, wie er später sagen wird. Diese Bestimmtheit von Religion macht sie unabhängig, nicht nur von der Metaphysik, sondern soll sie auch unabhängig machen von der Moral. Das bedeutet, dass es hier keine Kontinuitäten gibt zwischen diesen drei Größen und damit gewissermaßen Übersetzungsmöglichkeiten. Man kann diese drei Größen Wissenschaft, Moral und Religion nicht in Stufenverhältnisse bringen, die dann gewissermaßen auch gegenseitig umsetzbar werden, etwa die höhere Stufe der Religion als eine Form, in die Moral zu überführen wäre oder umgekehrt. Sondern jede dieser Größen hat ihre eigene Geschichte und ihre eigene Wertigkeit und ist nicht übersetzbar in eine der anderen drei Dimensionen und Bereiche. Hier wird die zweite Differenz zwischen Schleiermacher und Fichte deutlich. Die erste Differenz war, dass Schleiermacher im Unterschied zu Fichte aus der bloßen Möglichkeit des Alleinbestehens von Offenbarungsreligion die These von der Wirklichkeit des Alleinbestehens von Offenbarungsreligion gemacht hat. Und die zweite Differenz, die hier sich abzeichnet, ist die, dass Religion unter keinen Umständen mit Moral in einen Topf geworfen werden kann, sondern dass die Eigenständigkeit, die Autarkie und Autonomie von Religion gegenüber Moral und Metaphysik unter allen Umständen muss festgehalten werden. Und diese Tat Schleiermachers hat man durch das ganze 19. Jahrhundert ihm als seine Ruhmestat für die protestantische Theologie im Allgemeinen angerechnet und zugerechnet. Auch ein Mann wie Martin Kähler konnte in seiner Dogmatik des 19. Jahrhunderts dies als eine der bedeutendsten Leistungen des Schleiermachers herausstellen, wodurch er der Theologie eine Selbstständigkeit im Raum des Denkens und im Raum der Wissenschaft eingeräumt hat, weil eben der Gegenstand der Theologie, nämlich die Religion, eine nicht übersetzbare, verwandelbare Größe und Wirklichkeit ist. Die dritte Dimension, in der sich die Wandlung im Religionsbegriff abgespielt hat, bezieht sich auf das Verhältnis von Religion und Theologie. Hier hatte Kant noch die alte Theorie vertreten, dass im Blick auf den Gegenstand der Moralität mit Notwendigkeit Gott als eine Wirklichkeit außer dem Menschen gedacht werden muss. Als ein Wesen, das insofern außer und über dem Menschen ist, als dieses Wesen die dem Menschen nicht zukommende Allmacht besitzt, um Natur und Moral zu einer Harmonie zu versöhnen. Die Verbindung, die Einheit von Moralität und Natürlichkeit ist etwas, was nicht mehr in der Macht des moralischen Subjekts Mensch liegt, sondern worauf der Mensch nur hoffen kann, dass es einen allmächtigen moralischen Gesetzgeber gibt, der in der Tat die Fähigkeit hat, auch die Gesetze der äußeren Natur im Sinne der moralischen Ausrichtung alles Geschehens zu bestimmen und zu dirigieren. Insofern gehörte für Kant in seiner Religionstheorie mit Notwendigkeit der Gedanke von dem besonderen Sein Gottes außerhalb des Menschlichen über dem weltlichen Sein. Die extramundane Existenz Gottes ist ein wesentliches Element in der Religionstheorie Kants. Und aus dieser Gotteserkenntnis ergibt sich für Kant dann auch die Religion. Man muss hier für Kant sagen, dass die Theologie das Grundelement im Begriff der Religion ist und dasjenige, was der allgemeinen Bestimmung von Religion vorausgeht. Bei Fichte vollzieht sich im Laufe des Jahrzehnts zwischen 1792 bis 1799 ein fundamentaler Umschlag an dieser Stelle. In seiner Schrift von 1792 kann er noch voll und ganz auf den Bahnen von Kant den Gedanken verfolgen, dass der Gottesbegriff das grundlegende Element innerhalb des Verständnisses von Religion ist und dass Religion sich aus der Theologie mit Notwendigkeit, also aus der Gotteserkenntnis, ergeben muss. Auch er denkt, wenn ich so sagen darf, theistisch, wie Kant. Eine Moraltheologie theistischer Prägung ist dasjenige, was Kant und Fichte von 1792 jedenfalls miteinander verbindet. Diese Position hat sich im Atheismusstreit und in den Schriften von 98 fundamental geändert. Fichte hat die Erkenntnis jedenfalls gewonnen in dieser Zeit, dass hier offenkundig ein Trugschluss in der kantischen Theorie und in seiner eigenen frühen vorliegt. Denn das eigentlich beweisende Element, um das es geht, ist die Zusammengehörigkeit von natürlicher Erfüllung und moralischer Vollkommenheit. Ist das Vertrauen, der Glaube, dass dem guten Handeln, dem Rechtshandeln, ein Wohlbefinden auch konsequent folgt. Dass die gute Tat durchaus zu ihrem Lohn kommt, um es grob zu sagen. Diese Vorstellung der Zusammengehörigkeit von Tun und Sein, dass dem rechten Tun das rechte Sein korrespondiert, dieser Gedanke ist, so meint Fichte, der ursprüngliche Gedanke, der gesetzt ist dort und dann, wenn die unbedingte Verbindlichkeit des Moralgesetzes von einem menschlichen Willen anerkannt und akzeptiert wird. Dieses Vertrauen auf die Kontinuität von Recht handeln und Recht sein, aber ist nichts anderes als das, was man die moralische Weltordnung nennt. Die Weltordnung, in der es also mit rechten Dingen zugeht, dass nämlich dem Recht, der Gerechtigkeit der Tat nicht die Ungerechtigkeit des Schicksals auf den Fuß folgt, sondern das Umgekehrte. Dass hier das Handeln und das Geschick in einer eindeutigen Äquivalenz einander zugeordnet sind. Dies zu glauben, heißt an die moralische Weltordnung glauben, wobei dieser Glauben impliziert auch den Widerspruch gegen eventuelle Einzelerfahrungen. Dieser Glaube hat den Charakter des Universalen, so meint Fichte. Nämlich, es ist ein trotziger Glaube, der auch dort, wo der Augenschein das Entgegengesetzte zu lehren scheint, gegen diesen Augenschein die höhere Wahrheit der vernünftigen Erkenntnis der Zusammengehörigkeit von Tat und Sein im Sinne der Äquivalenz von Gerechtigkeit behauptet und verficht, auch wenn er dabei die Erfahrung der Unseligkeit machen muss. Auch das moralische Subjekt, das hier in der Welt das Scheitern erfahren muss, ist keineswegs durch dieses Scheitern genötigt, an dem Glauben, an die moralische Weltordnung irre zu werden. Sondern es kann dieser Widerspruch zwischen Moralität und Unheil, historischem Unheil, dieser Widerspruch kann nur zu Lasten der historisch-empirischen Welt gehen. Kann nur der Beweis sein, dass es mit dieser Welt nicht ihre Richtigkeit gibt. Unmöglich aber kann diese Erfahrung der Diskrepanz ein Beweis, ein Argument gegen die Verbindlichkeit des Glaubens an die moralische Weltordnung sein. Wenn dies aber das Element ist, das mit der Annahme des moralischen Gesetzes unlöslich verbunden ist, dann, so meint von Fichte, erübrigt sich eine Extrapolation, wie sie in der kantischen Philosophie und in seiner eigenen Frühen nur vorgenommen worden ist. Nämlich ein Rückschluss aus dem Begründeten auf einen Grund, aus der moralischen Weltordnung auf einen Urheber dieser moralischen Weltordnung. Denn der Gedanke eines Urhebers der moralischen Weltordnung würde dem Vertrauen und der inneren Beständigkeit und Gewissheit dieses Weltregierungsglaubens in keiner Weise etwas hinzufügen. Im Gegenteil, sagte Fichte, man kann diesen Rückschluss sich nur leisten unter der Voraussetzung der unbezweifelbaren Gewissheit des moralischen Glaubens. Deshalb würde ein solcher religiöser Glaube keineswegs eine Erweiterung oder eine Vertiefung bedeuten, sondern nur ein Nachtrag, ein funktionsloser, gleichgültiger Nachtrag, der ohne dies noch mit den Schwierigkeiten belastet ist, dass er nur gedacht werden kann unter Bedingungen, die geradezu die Auflösung seiner Intention bedeuten. Denn man kann das besondere Sein eines Gottes, als des Urhebers dieser Ordnung, nicht konzipieren, ohne Gebrauch zu machen von den Kategorien der Persönlichkeit und des Bewusstseins. Die Kategorien Persönlichkeit und Bewusstsein aber sind, wenn sie präzise entwickelt werden, unmöglich zu bilden, ohne dass Faktoren der Bedingung und der Endlichkeit in diese Bestimmungen eingehen. Das würde aber heißen, dass der Begriff des Unendlichen gebildet werden muss mittels solcher Kategorien, in denen das Element der Endlichkeit von unausrottbarer und schlechterdings konstitutiver Bedeutung ist. Das Unendliche aber mit endlichen Kategorien denken zu wollen, ist eine Absurdität und schon deshalb verbietet es sich, zu der moralischen Weltordnung noch den göttlichen Urheber hinzudenken zu wollen. Mithin muss, wenn tatsächlich Religion in ihrer Wahrheit verstanden werden soll, dieser Glaube als seine letzte objektive Grundlage ins Auge fassen, dieses Zutrauen dass in der Welt die Naturgesetzlichkeit nicht triumphieren kann über die moralischen Prozesse und Initiativen, die in dieser natürlichen Weltwirklichkeit von Menschen in Gang gebracht werden, sondern es gilt hier das Vertrauen zu hegen, dass diese natürlichen Gegebenheiten für das moralische Subjekt das Material sind, das von ihm, von diesem moralischen Subjekt, im Sinne der Zurüstung auf eine Welt der moralischen Subjekte im Ganzen gebraucht und gestaltet werden muss. Natur ist Rohstoff der Moralität, nicht aber ist Natur die Macht, die unter Umständen den Wert und die Bedeutung der Moralität in Frage stellt. Die Vorstellung von Gott als einem besonderen Wesen ist in diesem Religionskonzept zu einer nicht nur entbehrlichen und verzichtbaren Größe geworden, sondern zu einer Größe, die eliminiert werden muss, wenn nicht im Begriff der Religion die Vernunft in heillose Widersprüche mit sich selbst geraten soll. Und genau diesen Punkt hat Schleiermacher aufgegriffen und ebenfalls die Gottesvorstellung und die Gotteskategorie in seinen Reden von 1799 in den Bereich der bloßen Einbildungskraft des menschlichen Geistes gesetzt. Die Gottesvorstellung im Verbund mit religiösem Erleben ist nichts anderes als eine Beigabe, die in ihrer inneren Bestimmtheit abhängt von dem Grad der Ausbildung und der Entwicklung des Fantasievermögens der Menschheit. Je stärker dieses Fantasievermögen noch eingebunden ist in die sinnlichen Wahrnehmungsmuster und Vorlagen, umso eher muss mit solchen Gottheiten gerechnet werden, in dem Maße, in dem diese Fantasie sich von ihren sinnlichen Vorlagen abgelöst hat, in dem Maße wird auch Religion möglich unter Verzicht auf Gottesvorstellungen, so dass durchaus die Erkenntnis auch in der Religion selbst reichen kann, dass Religion nicht hängt und abhängig sein kann von der Behauptung eines besonderen Seins Gottes oder von dessen Leugnung. Das besondere Sein Gottes zu leugnen ist noch längst nicht Ausweis von Irreligiosität, ist noch längst nicht Ausweis von Atheismus. Atheismus wird vielmehr verstanden als Widerspruch und Leugnung der Religion in ihrer Eigenständigkeit bei Schleiermacher. Atheismus ist im Sinne Schleiermachers jene Religionstheorie, die die Religion mit Metaphysik identifizieren möchte oder auch Metaphysik begründen möchte. Ebenso wie es an Atheismus grenzt, die Religion mit Moral zu identifizieren. Es handelt sich dabei um fundamentale Verkennungen und Verfälschungen des echten Wesens von Religion. Nicht aber kann von Atheismus die Rede sein, wenn die Idee eines Gottes als eines besonderen Wesens außerhalb der Welt und außerhalb des menschlichen Seins bestritten wird oder als ein bloßes Fantasieprodukt zurückgewiesen wird in eine lediglich beiherspielende Bedeutung. Das hat zur Konsequenz, dass an dieser Stelle der moralische Pantheismus Fichtes in seinem pantheistischen Element jedenfalls mit dem religiösen Pantheismus Fichtes Schleiermachers sehr wohl zusammenstimmt. Beide unterscheiden sich gegenüber Kant als eine Position des moralischen Theismus. Schleiermacher hat mit der von ihm schließlich bezogenen Position eine Art von Ausgangsbasis geschaffen für die Theorien in Philosophie und Theologie über die Religion, wie sie im 19. Jahrhundert entwickelt wurden, wenn auf die eine Komponente innerhalb seines Denkens geachtet wird, die seine Herkunft aus dem Bereich des Moralismus oder des Ethizismus kantischer Prägung anlangt. Neben diesem Element, neben diesem Strom der in die Theologie Schleiermachers einmündet, wird man eine auch bei ihm vertretene Linie nicht gering achten dürfen, wenn sie auch nicht dominant geworden ist, sondern viel eher zur Dominanz gelangte bei seinem großen Widersacher Hegel, nämlich die Linie einer historischen Interpretation des Christentums im Unterschied oder der Religion, im Unterschied zu einer primär moralisch-ethischen Interpretation, wie sie über Kant und Fichte gelaufen ist. Aber auch das historische Element fehlt bei Schleiermacher nicht völlig, wiewohl es nicht zu einem Gesamtbild gekommen ist und auch dieser moralische Pantheismus Fichtes bei der Verwandlung in einen religiösen Pantheismus bei Schleiermacher nicht dazu geführt hat, hier ein großes System der Menschheitsgeschichte im Ganzen oder der Weltgeschichte im Ganzen zu entwerfen, in dem dieses gottheitliche Wesen sich zur Darstellung gebracht hat. Tendenzen in dieser Richtung sind bei Hegel aufgenommen worden, ohne, das wird uns bei ihm noch beschäftigen, ohne dass man mit Sicherheit sagen kann, dass er lediglich der Vollstrecker eines pantheistischen Erbes, eines pantheistischen Testaments gewesen sei. Bei Schleiermacher aber ist diese Linie mindestens in der Frühschrift so deutlich erkennbar gewesen, dass auch noch Freunde, väterliche Freunde aus Berlin zu der damaligen Zeit ihm den Vorwurf des Spinozismus gemacht haben. Der Hochprediger Sack zum Beispiel, mit dem er engeren Kontakt hatte, er warf ihm vor, dass er, Schleiermacher, in diesen Reden nichts anderes vorgeführt habe, als eine theologisch-religiöse Variante der Philosophie des Spinoza, in der das Wesen des Göttlichen in die Wirklichkeit des Ganzen, in das Universum hinein versenkt sei und nicht mehr als eine eigene Wirklichkeit sui generis im Unterschied zu diesem Universum verstanden werde. Die Änderung, die Schleiermacher vollzogen hat, ist von ihm selbst durchaus wahr und wahrgenommen und wohl auch im Selbstbewusstsein verstanden worden, ohne dass er freilich sich einfach auf eine philosophische Schule hat festlegen lessen. So wenig wie Lessing sich einfach als einen Spinozisten hat charakterisieren lassen, so wenig hat Schleiermacher sich damit identisch wissen können, was Spinoza vorgetragen hat. Und die Differenz, die tatsächlich von ihm zu Recht behauptet worden ist, unerachtet aller Anklänge, die da sind, die Differenz ist zweifellos darin begründet und dadurch gegeben, dass zwischen Schleiermacher und Spinoza immerhin die, wenn ich so sagen darf, ethische Metamorphose des Spinozismus stattgefunden hat. Nämlich die Wendung, die durch Fichte erfolgt ist, wo die Formel Deus sive natura zumindest in die Formel umgewandelt wurde, Gott oder die moralische Weltordnung. Wobei moralische Weltordnung in einem qualitativen Unterschied verstanden worden ist zu der natürlichen Organisation des Kosmos im Ganzen. Die Naturordnung ist nicht identisch mit der göttlichen Weltordnung, sondern diese göttliche Weltordnung ist eine davon abgehobene Größe, so schwer auch zu sagen sein mag, wie sie zu dieser Naturordnung in Relation steht. Es gibt charakteristische, verfängliche Formulierungen von Fichte, in denen er etwa davon reden kann, dass diese moralische Weltordnung über der Naturordnung schwebe, als scheue sie noch die Berührung mit den Niederungen der mechanischen Natur. Hier ist, wenn ich so sagen darf, es noch nicht zu dem Begriff der historischen Synthesis von Moral und Natur gekommen, wie es in den großen spekulativen Systemen versucht worden ist. Sondern hier ist lediglich das spinozistische Totalsystem aus seiner natürlichen Verfassung in eine nur moralische transponiert worden, ohne dass die Vermittlung zwischen Natur und Moral noch als eigenes Problem aufgefasst und begriffen worden wäre. Man könnte auch sagen, man hat den Gedanken der Welt als Schöpfung preisgegeben zugunsten des Gedankens an ein Reich Gottes jenseits der Schöpfung. Denn den Glauben an die moralische Weltordnung konnte ein Mann wie Fichte sehr wohl umschreiben mit der Wendung des lebendigen Glaubens an das Reich Gottes. Man glaubt in dieser Situation nicht mehr an den Sohn Gottes, sondern man glaubt an das Reich Gottes. Man verzichtet auf die Person Gottes zugunsten einer göttlichen Gesellschaft von freien moralischen Subjekten jenseits dieser durch natürliche Grenzen bedienten Zeit und Wirklichkeit. Diese Wandlung, die hier angetreten ist, sollte man beachten und sie spielt eben auch bei freier Macht noch ihre Rolle. Nicht umsonst, und das werden wir bei seiner ausgereiften Theologie sehen, nicht umsonst hat seine Theologie ihre Einbettung in einer großen kulturethischen Gesamtschau, in der die Kategorie einer differenzierten menschlichen Gesellschaft im Ganzen das Ausschlaggebende und Maßgebende ist, auf die hin auch die Theologie ihre Konzeption hat, sodass man durchaus sagen kann, diese Verwandlung des Gottesglaubens in den Glauben an ein Reich Gottes als die Gemeinschaft von moralischen Subjekten, dies ist ein Charakteristikum, das sich hier in dieser Wende im Verständnis der Religion zwischen Kant und Schleiermacher als folgenreich für die gesamte Theologie im 19. Jahrhundert ereignet hat. Diese Linie werden wir weiter zu verfolgen haben. Zuvor aber werden wir einzublenden haben die zweite vorhin angedeutete Komponente, die nicht auf der Linie der ethischen Interpretation verläuft, sondern stärker auf der Linie einer historischen Interpretation, in der auch sehr viel energischer, als das hier bei Kant, Fichte, Schleiermacher geschehen ist, die Elemente des Naturalismus aus der Spinoza-Tradition aufgenommen worden sind. Und das wird mit dem Namen Herders unlöslich verknüpft und hat ebenfalls seine Weiterung in der Gestalt Humboldts und seine Fortsetzung in dem, was man den deutschen Historismus des frühen 19. Jahrhunderts nennt, der ja außerordentlich folgenreich für die Theologie geworden ist. Die Zusammenführung und die Verbindung des ethischen und des historischen Stroms wird ein Gesichtspunkt sein, unter dem wir die Folgezeit im 19. Jahrhundert zu sichten haben. Ein Gesichtspunkt, glaube ich, der auch für das Selbstverständnis der Theologie in der Gegenwart nicht ohne Bedeutung und Relevanz ist. Thank you.